Diese Botschaft ist Bundeskanzler Friedrich Merz besonders wichtig.
Israel hat das Recht, seine Existenz und die Sicherheit seiner Bürger zu verteidigen. Das iranische Atomwaffenprogramm ist eine existenzielle Bedrohung für den Staat Israel.
Seit Tagen eskaliert der Konflikt zwischen Israel und Iran und diese Zuspitzung wird auch in Deutschland spürbar. Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost Stiftung. Jeden Donnerstag analysieren und debattieren wir, was Deutschland bewegt. Und diese Woche stellen wir uns die Frage, was die Eskalation zwischen Israel und Iran für das Land bedeutet. Ich bin Sven Preger. Mein Gast diese Woche ist der deutsche Islamwissenschaftler und Experte für den Nahen und Mittleren Osten, Guido Steinberg. Hallo, Herr Steinberg.
Hallo, Herr Preger.
Herr Steinberg, Kanzler Merz, wir haben das gerade gehört, sagt das mit so einer gewissen Wichtigkeit oder Schwere. Überschätzt er sich da und die Rolle Deutschlands nicht ein bisschen? Möglicherweise spielt Deutschlands Haltung zu dem Konflikt für den Ausgang militärisch überhaupt keine Rolle, oder?
Nein, natürlich spielt Deutschland überhaupt keine Rolle. Das ist allerdings etwas, was man nun seit mehr als einem Jahrzehnt beobachten kann. Nicht nur Deutschland, sondern auch die Europäische Union. Die haben in ihrer Nahostpolitik vor allem auf eines gesetzt. Das war das Atomabkommen mit Iran im Jahr 2015. Das war der größte, aber wohl auch der einzige Erfolg deutscher und europäischer Nahostpolitik in den letzten ein bis zwei Jahrzehnten. Und gerade die Deutschen, aber auch die Franzosen und die Briten, die haben ganz, ganz viel Energie darauf verwandt. Schon seit den etwas früheren 2000er Jahren, vor allem die amerikanische Regierung, immer wieder darauf hinzuweisen, dass es da die Möglichkeit einer diplomatischen Lösung gibt. Und sie haben sich durchaus Verdienste erworben bis zum Jahr 2013, als dann die Obama-Administration die Verhandlungen übernommen hat und wir dann am Ende, wenn wir ehrlich sind, ein amerikanisch-iranisches Abkommen gesehen haben. Mhm. Seit dieses Abkommen dann im Jahr 2018 letzten Endes zusammengebrochen ist durch den amerikanischen Rückzug, haben die Europäer überhaupt keinen Einfluss mehr. Und das spürt man auch in der gegenwärtigen Situation. Weder Iran noch Israel haben ein großes Interesse an der europäischen und der deutschen Position. Und auch die USA kümmern sich überhaupt nicht darum, was in Berlin, was in Paris und auch was in London zu diesem Thema gedacht und gesagt wird.
Dann lassen Sie uns mal so ein bisschen in die Interessensanalyse einsteigen. Also vor ein paar Tagen hat dieser heiße Konflikt zwischen Israel und Iran begonnen. Wieder einmal muss man ja sagen, was so eine heiße Phase angeht. Also der Angriff von Israel auf den Iran, der Gegenangriff des Irans auf Israel. Und dann ist man in dieser nicht zynisch gemeint typischen Eskalationsspirale. Wir zeichnen das jetzt diese Woche am Dienstagnachmittag, also am 17. Juni auf. Und wenn man da mal guckt, die Bilanz gerade ist so, auf iranischer Seite sind es über 200 Tote schon, auf israelischer Seite über 20 Tote. Bei der Stiftung Wissenschaft und Politik, wo Sie arbeiten, das ist ein Think Tank für internationale Politik und Sicherheit, gucken Sie ja auch auf diese sehr langen Linien und Entwicklungen, wie Sie sie ja gerade schon angedeutet haben. Können Sie sagen, warum es jetzt gerade im Juni 2025 nochmal so eine Eskalation gibt, der Zeitpunkt?
Nun, der Zeitpunkt, der ist vor allem sachlich geprägt. Iran stand in den letzten Wochen kurz davor, eine Atombombe entwickeln zu können. Und die israelische Regierung behauptet nun, dass sie Informationen hätte, dass die iranische Führung entschieden hat, auch eine Atombombe zu entwickeln. Und das wollte die Regierung Netanyahu unbedingt verhindern.
Ist das glaubwürdig aus Ihrer Sicht? Also, dass die wirklich jetzt gerade so weit waren, kann man das überprüfen?
Ja, also dass sie so weit waren, das kann man tatsächlich überprüfen. Zunächst einmal ist der israelische Kenntnisstand, zumindest Witzen, die viele Iraner machen zufolge, sehr viel besser als der Kenntnisstand der iranischen Führung selbst. Aber die Israelis wissen natürlich schon gut Bescheid. Man muss da vielleicht ein bisschen was abziehen, was Ministerpräsident Netanyahu so alles an Rhetorik zu diesem Thema hervorbringt. Aber rein sachlich wissen wir, dass der Iran nun so etwa 400 Kilogramm auf 60% angereichertes Uran verfügt. Das sind nicht nur israelische Informationen, sondern auch die Informationen der Internationalen Atomenergieorganisation. die ja nun von Israel deutlich unabhängig ist. Diese 400 Kilogramm zu 60% angereichertes Uran, die können innerhalb von wenigen Tagen, vielleicht 1 bis 2 Wochen, auf 90% angereichert werden. Dann ist dieses Uran waffenfähig und dann würde Iran noch mal einige Monate bis zu einem Jahr brauchen, um dieses Material dann auch in einen Sprengkopf integrieren zu können. Es gibt allerdings eine andere Möglichkeit, die zumindest in den Medien und auch in israelischen und amerikanischen Sicherheitskreisen in den letzten Wochen vermehrt diskutiert wurde. Das war ganz einfach der Transport einer etwas primitiveren Variante ohne Sprengstoff irgendwo in den Untergrund. Dann könnte Iran damit einen Atomwaffentest organisieren, könnte eine Atombombe zur Detonation bringen. Und damit wäre Iran dann von der nuklearen Schwellenmacht zur Atommacht aufgestiegen, allerdings ohne die Fähigkeit, diese Atombombe auch in ein etwas genauer definiertes Ziel zu bringen. Und diese Informationen, die sind meiner Ansicht nach gesichert, auch wenn vielleicht die letzte Entscheidung auf iranischer Seite noch nicht gefallen war, jetzt in Richtung der Bombe zu gehen. Ganz einfach deshalb, weil Iran natürlich auch die Konsequenzen fürchtete, weil noch Verhandlungen geführt wurde, waren wir da kurz vor der Schwelle zu Iran als nuklear.
Zur Atommacht.
Zur Atommacht. Ja. Und da ist die israelische Argumentation wasserdicht, wenn auch, wie gesagt, man vielleicht etwas an Rhetorik abziehen muss.
Apropos Rhetorik, wir haben nochmal einen Auszug mitgebracht von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu, also von Israels Ministerpräsident. Der hat nämlich erläutert, warum er diesen Angriff gegen den Iran durchführt.
I want to assure the civilized world, we will not let the world's most dangerous regime get the world's most dangerous weapons.
Netanyahu versichert hier der Welt, dass das gefährlichste Regime nicht die gefährlichsten Waffen bekommen soll. Die Raketen würden schließlich schon jetzt Europa erreichen und irgendwann auch bis nach Amerika kommen können. Was ich nochmal ganz spannend finde an diesem Statement, ist tatsächlich dieser letzte Halbsatz. Also ist das aus Ihrer Sicht auch entscheidend, dass Israel gerade versucht, diese Brücke Richtung USA zu bauen, sei es als Drohszenario, sei es als Partner, sei es, weil das die interessanten oder allein maßgeblichen Partner gerade sind in der Auseinandersetzung?
Ja, zunächst einmal muss man sagen, dass Ministerpräsident Netanyahu hier recht hat. Iran verfügt schon heute über Marschflugkörper, die bis nach Süditalien fliegen können. Es ist natürlich etwas ganz anderes, solche Marschflugkörper dann auch atomar zu bestücken. Aber wir haben es am nordkoreanischen Beispiel gesehen, dass innerhalb von wenigen Jahren eine Nuklearmacht auch in der Lage ist, selbst unter schwierigen Bedingungen, dann auch die entsprechenden Raketen zu produzieren. Ich denke, dass das eine Argumentation ist, die vor allem bei der Union hier im politischen Berlin und auch in München gut ankommt. Sie haben aber natürlich recht, dass der eigentliche Adressat dieser Argumentation die USA sind. Wir sehen in den letzten Monaten da durchaus einige Meinungsunterschiede. Israel wollte schon im Mai angreifen. Da gab es sehr konkrete Pläne. Und diese Angriffe haben nur deshalb nicht stattgefunden, weil die USA ein Veto eingelegt haben. Präsident Trump hat verhandeln wollen. Und deswegen den Israelis gesagt, dass sie doch bitte auf diesen Angriff verzichten sollen. Und dieser Meinungsunterschied, der prägt auch die Ereignisse der letzten Tage. Auch wenn wir jetzt hören, dass Präsident Trump die Angriffe großartig, excellent genannt hat, wenn es auch einige Hinweise mittlerweile darauf gibt, dass sich die USA darauf vorbereiten, vielleicht in den Konflikt hineingezogen zu werden. Mhm. Es ist prinzipiell so, dass Israel diesen Krieg will. Sie wollen das Atomprogramm mit aller Macht zerstören. Sie wissen, dass sie zumindest für einige der Anlagen auch die amerikanische Hilfe brauchen, ganz einfach deshalb, weil sie aus der Luft heraus nicht in der Lage sind, beispielsweise die Anreicherungsanlage von Fordo zu zerstören. Auf der anderen Seite haben wir einen US-Präsidenten, der, das wissen wir mittlerweile, überhaupt keinen großen Krieg im Nahen Osten will. Der ist durchaus bereit, mal eine kleinere Operation zu starten, so wie im Jemen vor 2 Monaten. Angriffe von 30 Tagen, die dann aber auch wieder gestoppt werden können. Er will nicht in einen großen, unkalkulierbaren Krieg hineingezogen werden. Er hat diese Kriege seiner Vorgänger, den Krieg im Irak, den Krieg in Afghanistan, ganz massiv kritisiert. er setzt deshalb weiterhin auf Verhandlungen. Er hat das ja auch in den letzten Tagen während der israelischen Aktion immer wieder gesagt. Das ist ein Meinungsunterschied, der sich vermutlich in den nächsten Tagen und Wochen noch auswirken wird.
Was ich mich die ganze Zeit auch, um noch eben bei Israel zu bleiben, auch gefragt habe, ist, wie kriegen die Israelis das denn hin? Also man hat die Situation im Gazastreifen gerade, mal unabhängig davon, dass das natürlich von der Debatte, was in Gaza passiert, auch ein bisschen ablenkt. Das muss ja auch alles leistbar sein. Also Ablenkungsmanöver ist der eine Vorwurf, den sich Netanyahu anhören muss. Und das zweite ist die Frage nach der Machbarkeit.
Ja, also von dem Vorwurf Ablenkungsmanöver halte ich überhaupt nichts. Benjamin Netanyahu ist zu jedem Ablenkungsmanöver bereit und in der Lage, wenn es um Gaza geht, wenn es um die Westbank geht, vielleicht auch wenn es um den Libanon geht. Aber der Konflikt mit Iran, der ist vor allem und fast ausschließlich dadurch motiviert, dass Israel verhindern will, dass Iran sich nuklear bewaffnet. Und wenn wir ganz ehrlich sind, dann wollte Iran sich auch nuklear bewaffnen. Seit 1987 arbeitet die Islamische Republik an einem militärischen Atomprogramm, das vor allem dem Ziel dient, sich nuklear zu bewaffnen. Gaza steht demgegenüber weit zurück. Hinzu kommt, dass auch die Situation insgesamt gut ist. Israel musste in den vergangenen Jahren immer damit rechnen, dass, wenn es das Atomprogramm angreifen will, es dann vom Südlibanon, von der Hisbollah beschossen wird, mit teils weitreichenden und sehr präzisen Raketen. Das ist nicht mehr gegeben. Die Hamas ist zumindest militärisch zerschlagen und deswegen war dieser Zeitpunkt so günstig. Deswegen sehen wir im Moment diese Aktivitäten und nicht, weil jemand von Gaza ablenken will. Wenn Sie allerdings Sie haben ja die Frage gestellt nach den israelischen Kapazitäten. Militärisch ist das kein großes Problem. Ich muss auch gestehen, ich bin bei dem Verlauf der Kämpfe in Gaza ganz glücklich, wenn die Israelis nicht in der Lage sind, ihre Kampfflugzeuge gegen große Städte im Gazastreifen einzusetzen. Das haben sie bis zuletzt immer wieder gemacht. Das ist aus meiner Sicht nicht zielgerichtet und nicht mehr zu rechtfertigen. Für den Iran brauchen sie vor allem ihre Luftwaffe. Für den Gazastreifen brauchen sie vor allem Infanterie, Drohnen und so weiter. Das schließt sich gegenseitig nicht aus. Aber ein Problem werden wir sicherlich in den nächsten Wochen sehen. Diese Kriege sind sehr, sehr teuer. Und Israel wird finanzielle Unterstützung sehr, sehr nötig haben. Und ich denke, dass auch entsprechende Wünsche an die Europäer herangetragen werden.
Dann lassen Sie uns die Brücke doch mal schlagen. Also weil das ja auch eine Frage ist, wie das jetzt, sagen wir mal, mit Deutschland zusammengeht. Ist das eine Rolle, in die Deutschland dann reingehen müsste, zu sagen, naja, wir unterstützen das jetzt auf eine Art und Weise finanziell, wie wir es bislang nicht getan haben?
Das wäre durchaus eine Option. Ich denke, dass das ein Szenario ist, das auf die Bundesregierung zukommen könnte. Das hängt natürlich davon ab, wie lange dieser Krieg dauert. Wenn der innerhalb von ein paar Tagen beendet ist, kommen die Israelis vielleicht ohne eine entsprechende Anfrage aus. Wenn es über Wochen, vielleicht sogar über Monate geht, wenn wir wiederholte israelische Angriffe sehen, dann kann das durchaus kommen. Und wenn man sich die Äußerungen aus der Bundesregierung in den letzten Tagen anschaut, dann kann man ja doch feststellen, dass vor allem die CDU-Vertreter sich äußern oder die Unionsvertreter und die doch etwas vorsichtig sind. Und das hängt meines Erachtens nicht damit zusammen, dass sie irgendwelche Zweifel an dieser israelischen Aktion haben, im Iran, am Gazastreifen schon. Aber sie haben natürlich zwei Probleme. Erstens haben sie die SPD in der Regierung, in der es ohnehin brodelt, wegen der Russland-, wegen der Ukraine-Politik, wegen der Waffenlieferungen, wegen der Kosten dieses Engagements. Aus der SPD hören wir auch Forderungen, wegen des Gaza-Konflikts Waffenlieferungen an Israel auszusetzen. Also Merz und auch Wadephul möchten die SPD nicht provozieren. Zweitens hat diese Regierung, hat das Kanzleramt jetzt den Anspruch, in Europa eine Führungsrolle zu übernehmen. Und da ist Herr Merz natürlich mit der Wirklichkeit konfrontiert. Und die Wirklichkeit, vor allem in Spanien, aber auch in Frankreich, in Irland und in einigen weiteren Staaten, die ist eben sehr viel israelkritischer als innerhalb der Union. Und ich denke, dass das die Erklärung ist für diese etwas, ja doch, vorsichtigen, diese etwas fast gedrückten Meinungsäußerungen, die wir da vom Kanzler und vom Außenminister in den letzten Tagen zu hören bekommen.
Apropos Außenminister, also Jörn Wadephul hat dem Deutschlandfunk ein Interview gegeben per Telefon. Deshalb ist die Qualität jetzt nicht so mega gut. Darin bringt er aber diese deutsche Haltung, die Sie gerade beschreiben, nochmal auf den Punkt. Also er versucht das zumindest.
Wir als Deutsche müssen schon wissen, dass ein atomar bewaffneter Iran, auch mit ballistischen Raketen ausgestattet, der ja als Staatsziel hat, den Staat Israel zu vernichten, nicht nur eine Gefahr für den Staat Israel ist, sondern auch für Deutschland ein Referenzpunkt ist. Denn wir haben ja uns verschrieben der Existenz und der Sicherheit des Staates Israel.
Da frage ich mich natürlich schon, was will er mir jetzt genau sagen damit?
Ja, also Johann Wadephul ist durchaus in der Lage, seine Gedanken etwas klarer zu äußern, als er das in dem Satz getan hat.
Also ist das Absicht, das etwas Schwammige hier.
Ja, also ich bin auch über den Referenzpunkt gestolpert. Ich glaube, dass wir da einen Außenminister sehen, dessen Position ganz klar ist. Und die Position ist, dass Deutschland da verpflichtet ist, Israel zur Seite zu stehen, dass der israelische Angriff auf den Iran nachvollziehbar und richtig ist und dass das iranische Atomprogramm auch für europäische Politik, vielleicht aber auch für Europa selbst, physisch, kinetisch, eine Gefahr sein könnte. Das will er aber eben nicht so ganz klar sagen, weil er weiß, dass er damit den Widerspruch erstens seitens der SPD und zweitens seitens der Partner in Madrid, in Dublin oder auch in Paris provoziert. Und das will er nicht. Man sieht also, dass da eine ganz junge Regierung doch einen kleinen Praxistest durchstehen muss.
Gehört dazu.
Ja, das gehört dazu. Es ist leicht, solche Positionen zu formulieren, wenn man in der Opposition ist. Wenn man dann an der Regierung ist, mit einem insgesamt recht schwachen Ergebnis, 28%, und einem Partner, der viele Dinge anders sieht, dann beginnen halt die Probleme und dann führt das oft dazu, dass die Aussagen zumindest nicht mehr so martialisch wirken wie vorher. Ich denke trotzdem, dass die Position von Herrn Wadephul deutlich hervortritt.
Heißt das denn, wenn man es konsequent zu Ende denken würde, was vielleicht Friedrich Merz und Johann Wadephul denken, dass Deutschland an der Seite Israels in den Krieg ziehen müsste? Wäre das die Haltung?
Also ich kann da sicherlich nicht für den Kanzler und den Außenminister sprechen, aber es gibt im konservativen Spektrum in der Bundesrepublik durchaus Personen, die genauso denken. Das wird in der gegenwärtigen Situation kein CDU, vielleicht auch kein CSU-Politiker sagen. Aber das ist durchaus die logische Konsequenz dieses Gedankengangs. Und ich kann mir zumindest vorstellen, dass Merz und Wadephul entlang dieser Linie denken, ja.
Weil ich mich immer so ein bisschen frage, auch das Existenzrecht Israels als Staatsraison, das hört sich ja immer auch hochtrabend an und ist auch wichtig für viele Regierungen, deutsche Regierungen schon lange. Ich frage mich immer so, was heißt das in Realpolitik? Also wenn so ein Konflikt jetzt ist, was bedeutet das denn übersetzt? Ist das Geld? Sind das Waffenlieferungen? Sind das Solidaritätsbekundungen? Ich versuche das so in Realpolitik zu übersetzen.
Ja, das ist deswegen so schwierig. Und nicht nur für Sie, sondern auch für uns hier in der Stiftung Wissenschaft und Politik, weil dieser Begriff der Staatsraison ja nie genau definiert wurde. Und ich hatte auch den Eindruck, dass das die Idee eines Redenschreibers war und dann von der Kanzlerin Merkel, ich glaube es war 2008, in der Knesset vorgetragen wurde, ohne dass sie sich groß Gedanken darüber gemacht hat, was sie da eigentlich sagt. Und der Beleg dafür ist, dass die Kanzlerin sich ja nie für Sicherheitspolitik interessiert hat, was ja durchaus einige in einigen anderen Feldern schwierige Folgen hatte. Stichwort Russland-Ukraine 2014. Sie hat da ganz wichtige Fragen der SPD überlassen und einem Außenminister, der so mit der harten Sicherheitspolitik, also ich rede jetzt von Frank-Walter Steinmeier, auch nicht so viel anfangen konnte. Deswegen meine Interpretation, das war ein Wort, was im Kanzleramt für gut befunden wurde, das nicht durchdacht war. Da es sich nun in der deutschen innenpolitischen Debatte durchgesetzt hat, muss man das irgendwann einmal mit Inhalt füllen. Aber ich glaube, dass zumindest die vergangenen Regierungen sich da recht erfolgreich gedrückt haben. Also Wenn wir uns die Ampel angucken, in der ja auch Politiker immer wieder von der Staatsräson gesprochen haben, war es doch schwer vorstellbar, dass diese deutsche Regierung die Konsequenz zieht, vielleicht dann auch an einem Krieg gegen Iran teilzunehmen. Selbst dann, wenn es für Israel eng werden sollte. Die Bundesrepublik hat sich immer darauf beschränkt, mit Waffen und gegebenenfalls auch mit Geld beziehungsweise mit versteckten Subventionen, zum Beispiel bei den U-Booten, auszuhelfen. Wenn wir uns die gegenwärtige Regierung allerdings anschauen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass die vielleicht mit dem Begriff Staatsräson auch nicht so glücklich sind, dass zumindest die Unionsvertreter aber die Vorstellung haben, dass Israel dann, wenn seine Sicherheit bedroht ist, auch Anspruch hat, nicht nur auf Geld, nicht nur auf Waffen, nicht nur auf diplomatische Unterstützung, sondern vielleicht auch auf militärische Unterstützung, wobei man eben dazu auch immer sagen muss, naja, was können die Deutschen leisten, was die Israelis nicht selbst leisten können. Ja. Aber wenn es zum Beispiel darum geht, vermehrt Munition zu liefern, die Munition wird den Israelis ja irgendwann ausgehen und dann werden auch entsprechende Anforderungen an Europa gestellt werden. Und ich glaube, dass wir dann hier eine Debatte haben könnten, in der die Union sagen wird, ja, das machen wir. Die bekommen alles, was sie wollen.
Ja. Haben Sie denn das Gefühl, das ist eigentlich genau das, wo man drauf aufsetzen kann, dass Deutschlands Rolle heute in Sachen Sicherheitspolitik wirklich eine andere ist? Also wir haben das schon rund um die Bundestagswahl erlebt, also Stichwort zusätzliche Verschuldung, Stichwort neue Ausstattung der Truppe, Stichwort neuer Abschreckungseffekt. Jetzt auch mit Blick auf die Rolle im Nahen Osten, wo man vielleicht vorher gesagt hat, oder Mittleren Osten, wir sind stärker auch Vermittler, vielleicht auch zwischen Israel und Iran, und heute ganz klare Positionierung, nein, diese Vermittlerrolle nehmen wir nicht mehr ein, sondern wir positionieren uns noch eindeutiger, auch wenn es die Konsequenzen hat, die Sie gerade andeuten.
Ja, ich habe den ganz starken Eindruck, dass die Union da nun eine ganz andere Politik fährt. Nicht nur als die Ampel, sondern auch als die Kabinette Merkel. Bei Merkel hatte ich, wie gesagt, immer den Eindruck, dass wir es da auch häufig mit leerem Gerede zu tun hatten. Bei Merz, bei Wadefuhl, auch bei Pistorius kann ich mir das etwas weniger vorstellen. Trotzdem gibt es natürlich das Problem innerhalb der Koalition, dass wir da auch Vertreter haben, zumindest eine Partei im Hintergrund haben, die das sehr viel kritischer sieht. Und ich denke, dass wir da für die nächsten Wochen und Monate schon einige harte Auseinandersetzungen erwarten müssen.
Was ist denn, wenn das Auswärtige Amt bei der Prüfung, die gerade offenbar ja stattfindet, ob der Angriff Israels auf den Iran völkerrechtswidrig war, zu dem Schluss kommt, ja, dieser Angriff war völkerrechtswidrig. Dann bauen die sich ja dann baut sich das eigene Auswärtige Amt eine sehr schwierige Argumentationsgrundlage für die eigene Politik, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Ja, nun, das Auswärtige Amt ist primär eine politische Institution. Deswegen kann ich mir nicht gut vorstellen, dass die Prüfung ergibt, dass der israelische Angriff völkerrechtswidrig ist. Und wenn die interne Prüfung das ergeben sollte, dann wird das ziemlich sicher nicht die Öffentlichkeit erreichen. Ich weiß nicht, warum das Auswärtige Amt sich diesen Schuh angezogen hat. Es gibt ja durchaus berechtigte Zweifel daran, ob das israelische Vorgehen völkerrechtskonform ist. Es wäre hier, glaube ich, besser gewesen, die rechtliche Komponente außen vor zu lassen. Das lädt nur zu großen Problemen, zu großen Konflikten in der Innenpolitik ein.
Obwohl es natürlich genau die Frage, also wenn wir jetzt Völkerrecht und Russland zum Beispiel nehmen würden, ich will das eine mit dem anderen nicht vergleichen, aber in der Debatte ist uns das Völkerrecht sehr wichtig als sozusagen Kategorie, dann ist es ja vielleicht schwierig, bei einer anderen militärischen Auseinandersetzung diese Kategorie nicht auch wichtig zu nehmen, auch wenn man zu einer grundsätzlich inhaltlich anderen Bewertung kommt.
Ja, das ist tatsächlich ein Problem, das das Auswärtige Amt hat. Ich beneide die deutsche Politik nicht um den Zwang, da Position zu beziehen. Wie gesagt, es gibt durchaus Zweifel daran, ob nun das Recht auf Selbstverteidigung hier schon gegeben war. Trotzdem sind nun mal einmal der Kanzler, der Außenminister und weite Teile des konservativen Spektrums in der Bundesrepublik der Meinung, dass Israel hier das Recht hatte, vorzugehen, ganz einfach, weil Israel nicht darauf warten konnte, bis Iran sich nuklear bewaffnet. Aber da gibt es eine Spannung und diese Spannung wird ja in der deutschen Debatte mittlerweile schon aufgegriffen. Und das ist vielleicht auch ein Grund dafür, warum die Unionspolitiker in ihren öffentlichen Äußerungen oft so verdruckst wirken. Sie wissen, da gibt es ein Problem, eine gewisse Spannung zwischen ihrer Position gegenüber dem Konflikt und der vermutlichen völkerrechtlichen Realität.
Ja, auch wenn wir sozusagen das Fass jetzt nochmal von Deutschland ein bisschen größer machen Richtung Internationalität, das ist ja auch eine Debatte, die da auch stattfindet. Also man kann immer sagen, es gibt ein realpolitisches, auch Verständnis dafür, dass die Israelis so agiert haben, wie sie agiert haben. Und trotzdem ist das ja eine Kategorie, die nicht nur in einer deutschen Debatte irgendwie eine Rolle spielt, sondern möglicherweise auch in der Bewertung durch andere Länder, Europäische Union, USA. Also dem kann man ja auch nicht so ganz ausweichen.
Ja, in den USA wird die Debatte nicht so geführt wie in Deutschland. Sie haben natürlich recht, dass man der Debatte nicht ausweichen kann. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass in der deutschen Öffentlichkeit diese Debatte doch etwas intensiver und etwas ideologischer geführt wird als anderswo. Und wenn man sich so anschaut, wer dieses Thema bringt, dann sind das eben auch oft die Vertreter einer prinzipiell etwas israelkritischeren Haltung. Ich persönlich kann diese Zweifel, gerade wenn es jetzt um den Gazastreifen geht, sehr gut nachvollziehen. Beim Thema Iran komme ich da wirklich nicht mit. Ganz einfach deshalb, weil Iran nun einmal immer in Richtung einer nuklearen Bewaffnung gegangen ist. Und wenn das Völkerrecht nun vorsieht, dass Israel darauf warten muss, bis dann Iran sich nuklear bewaffnet, um das Recht zu haben, da militärisch vorzugehen, was machen wir dann mit diesem Völkerrecht?
Wenn wir das jetzt einmal nochmal weiten, ich habe vorhin schon mal gesagt, wir zeichnen das Dienstagnachmittag auf, also der G7-Gipfel läuft noch. Ich sage das nur deshalb, weil so die Signale, die wir vom G7-Gipfel bislang bekommen, ein bisschen, ich will nicht sagen widersprüchlich, das stimmt vielleicht nicht, aber ein bisschen verwirrend sind. Also Donald Trump reist ab, Macron sagt, er reise ab, weil das was mit den Friedensgesprächen zu tun hat. Dann sagt Trump, das sei nicht so, aber es würde um was Größeres gehen, man solle aber stay tuned bleiben. Gleichzeitig hat sich der G7-Gipfel für eine gemeinschaftliche Erklärung doch bereit erklärt bzw. dazu durchgerungen, in der sie unter anderem sagen, dass der Iran die Hauptquelle regionaler Instabilität und des Terrors sei. Was ich mich nochmal in dem Zusammenhang frage, ist, was ist denn hier die Rolle der USA? Sie haben das vorhin schon mal so angedeutet. Also gehen die wirklich mit rein, weil Israel das sonst nicht lösen kann? Also Stichwort, die Atomanlagen, die bunkerbrechende Bomben brauchen, kommen eben von den USA. Oder setzen die USA auf eine andere Lösung, weil sie eben eine längerfristige kriegerische Auseinandersetzung im Nahen Osten vermeiden wollen? Oder ist das den USA gerade selbst noch nicht klar?
Jetzt kommen Sie. es ist ja ohnehin gefährlich, Politik vorauszusagen, Prognosen zu erstellen und in Zeiten von Rechtspopulisten wie Donald Trump, die sich aber durch eine ganz, ganz besonders erratische Vorgehensweise auszeichnen, ist das besonders schwer. Mein Eindruck ist, dass die Trump-Administration diesen Krieg nicht wollte, dass sie weiter verhandeln wollte, in dem Glauben, mit den Iranern zu einer Lösung zu kommen. Gleichzeitig ist Präsident Trump selbst, sind viele seiner Anhänger, zumindest seiner konservativen Anhänger, nicht der MAGA-Anhänger, die sind dann doch ganz zufrieden mit diesem Vorgehen. Ob das dazu führt, dass die USA dann vielleicht doch in einigen Tagen oder Wochen ihre schweren Bomber von Diego Garcia losschicken, um beispielsweise die Anreicherungsanlage in Fordo in Schutt und Asche zu legen. Das vermag ich im Moment nicht zu sagen. Es könnte durchaus sein, dass am Ende Israel, die USA, aber auch die Welt den israelischen Erfolg daran messen werden, ob die Urananreicherungsanlagen vollständig zerstört sind und es damit für Iran möglich sein wird, vielleicht in 3 bis 5 Jahren, vielleicht auch in einer etwas längeren Zeit, sein Nuklearprogramm wieder aufzubauen. Das wäre aus meiner Sicht der maximale Erfolg, den die Israelis erzielen können. Mhm. Für diesen Erfolg benötigen sie aber amerikanische militärische Unterstützung. Mir scheint es immer noch so zu sein, dass Präsident Trump diesen Schritt scheut, dass er weiterhin auf Verhandlungen setzt und die israelische Vorgehensweise ganz schlicht als weiteres Argument dafür nutzt, den Iran an den Verhandlungstisch zu drängen. Ich wage da keine Prognose, stelle aber fest, dass die Trump-Administration da ganz anders gestrickt ist als amerikanische Regierungen in der Vergangenheit. Auch linkere Regierungen wie unter Obama oder Biden hätten wahrscheinlich in dieser Situation gesagt, ach, lasst uns diesen Angriff fliegen, dann ist das Atomprogramm zumindest für das nächste halbe Jahrzehnt Geschichte. Die Israelis haben ihr Ziel erreicht und wir haben danach erstmal Ruhe. Bei Trump kann man das nicht sagen.
Das heißt aber, das ist aus Ihrer Sicht auch wirklich das Maximalziel, was die Israelis jetzt gerade verfolgen können. Also diese Anreicherungsanlage zu zerstören, dann weiß man, man hat ein halbes Jahrzehnt in Anführungszeichen erstmal wieder Ruhe. Es geht nicht darum, das Regime im Iran zu stürzen oder irgendwie sowas. Das ist eine Liga zu groß.
Ja, wobei ich erwartet hätte, dass wenn Israel alleine vorgehen muss, so wie das im Moment geschieht, dass Israel sich dann auf das Atomprogramm in allen seinen Details und Verästelungen beschränkt. Natürlich auch die Luftabwehr und die Raketenstellungen der Revolutionsgarden bekämpft, aber ein besonderes Gewicht auf das Atomprogramm legt. Wenn wir jetzt die Angriffe der letzten Tage sehen, dann sind da aber auch Energieanlagen dabei, sogar Upstream, Öl- und Gasanlagen am Persischen Golf. Es geht da zumindest darum, das Regime der Islamischen Republik massiv zu schwächen. Ich kann mir auch vorstellen, dass die israelische Regierung die etwas vage Hoffnung hat, das Regime so sehr zu schwächen, dass es vielleicht innenpolitisch unter Druck gerät. Aber da ist mir die Strategie der Regierung Netanyahu nicht ganz klar. Das geht auch vielen Israelis, vielen Amerikanern so. Und das macht mir, muss ich gestehen, auch etwas Sorge. Wir erleben das ja schon in Gaza und etwas abgestuft auch im Libanon. Es ist wirklich nicht klar, was die Ziele der Israelis sind. Sie definieren die nicht nach außen, sie definieren die nicht nach innen, möglicherweise aus innenpolitischen Motiven.
Das heißt, weil Netanyahu innenpolitisch so unter Druck steht, will er sich eine gewisse Flexibilität halten, um die Ziele noch umzudefinieren oder weil er keine Ziele definieren will, die er dann nicht erreicht, weil es dann als Scheitern gilt? Oder was wäre so eine Überlegung dahinter?
Ja, wenn man es auf die Person des Ministerpräsidenten konzentriert, dann ist doch deutlich, dass Benjamin Netanyahu nie ein großer Stratege war. Immer ein Taktiker. Die nächsten Tage und Wochen konnte er vorausplanen. Aber die großen Fragen der israelischen Geschichte, die waren seins nicht. Ist vielleicht auch einer der Gründe für seinen außerordentlichen Erfolg als langjähriger Ministerpräsident. Ich glaube, dass dieses Problem in der israelischen Innenpolitik aber vor allem in Gaza sichtbar wird. In Gaza gibt es zwei Optionen für Israel. Es gibt einmal die Option, den Gazastreifen wieder zu besetzen, wie schon vor 2005. Und die zweite Option, realistische Option, ist es, die palästinensische Autorität von Mahmoud Abbas mit der Verwaltung des Gazastreifens zu betrauen. Benjamin Netanyahu macht beides nicht. Er will keine Besetzung, so wie das Teile seiner Regierung wollen, ganz einfach, weil er weiß, dass das viele israelische Verluste hervorrufen würde, großen Widerstand im eigenen Land, große Widerstände auch innerhalb des Likud. Er will andererseits die Palästinenser nicht an einer neuen Regierung beteiligen, weil die Rechtsextremisten, die Nationalreligiösen innerhalb der Koalition genau das nicht wollen. Die wollen nämlich eine Wiederbesetzung. Mhm. Und weil er unter diesem Druck steht von beiden Seiten, trifft er keine Entscheidung und führt diesen Gaza-Krieg ganz einfach monatelang weiter, ohne dass es ein klares strategisches Ziel gibt. Und im Iran ist diese innenpolitische Dimension nicht so deutlich zu sehen. Ich vermute aber, dass es auf jeden Fall eine gewisse Unklarheit gibt innerhalb der israelischen Regierung, was denn eigentlich das Ziel ist. Ist es nur die Zerstörung des Atomprogramms oder ist es eben eine Schwächung des Regimes? Es wird nicht so ganz klar und man kann das an den Militärschlägen nicht ablesen. Das ist immer problematisch, wenn man Militär einsetzt, ohne eine klare Vorstellung von den Zielen zu haben. Ganz einfach deshalb, weil man damit riskiert, diesen Krieg lange zu führen und keinen Ausweg zu finden.
Was macht das denn mit der Bevölkerung in Israel? Also jetzt ist der 7. Oktober, schon ein Ausgangsdatum gewesen, seitdem großes Leid im Land ist. Jetzt die Auseinandersetzung im Gazastreifen, jetzt kommt Iran noch dazu. Dabei reden wir gar nicht von so Zwischenschlägen Richtung Houthi-Rebellen im Jemen und so. Also diese Bevölkerung muss doch unheimlich erschöpft sein. Das kann dem Land doch auch nicht nutzen, so wirklich.
Ja, es gibt schon einen ganz klaren Unterschied in der Bewertung des Gaza-Konflikts einerseits und des Konflikts mit Iran, einschließlich der Hisbollah andererseits. Es gibt eine ganz, ganz breite Zustimmung zu diesen Militärschlägen gegen Iran. Ganz einfach deshalb, weil viele Israelis aufgrund der Drohungen Irans, aufgrund der Geschichte des Konfliktes nicht wollen, dass Iran in den Besitz einer Atombombe kommt. Und deswegen gibt es auch keinen wirklich nennenswerten Widerstand gegen dieses Vorgehen im Iran. Dieser Widerstand könnte etwas anwachsen, wenn denn deutlicher wird, dass die Zielvorstellungen nicht klar definiert sind. Aber bisher gibt es da keinen Widerstand. Das war so ähnlich im letzten Herbst mit dem Vorgehen gegen die Hisbollah, was ja verhältnismäßig wenige zivile Opfer gefordert hat und sehr, sehr erfolgreich war. Das große Problem für die israelische Innenpolitik ist aus meiner Sicht vor allem der Gaza-Konflikt, weil die israelische Politik da ähnlich gespalten ist wie wir hier in Deutschland. Und dieser Konflikt, der ist jetzt etwas in den Hintergrund gerückt, aber der wird aus meiner Sicht die israelische Geschichte der nächsten Monate und Jahre und etwas konkreter auch die Wahlen vom Oktober 2026 prägen. Der Krieg mit Iran wird nur insofern eine Rolle spielen, als es eine Debatte darüber geben wird, wie erfolgreich Israel denn ist oder eines Tages war.
Ist das jetzt, um die iranische Bevölkerung auch nochmal mit reinzunehmen, die haben ja auch reichlich Opfer, auch die müssen das wieder erleiden. Also auch da hat man ja vielleicht sogar auch von israelischer Seite gehofft, dass es Demonstrationen gibt. Auch da muss ja ein gewisser Leidensdruck in der Bevölkerung sein.
Ja, der Leidensdruck ist natürlich nicht so groß, ganz einfach deshalb, weil es kaum zivile Opfer gibt. Aber die Israelis treffen bei ihren Angriffen viele Anlagen, die in den großen Städten liegen. Und notwendigerweise kommt es dann auch zu zivilen Opfern. Wichtige Einrichtungen des iranischen Atomprogramms liegen beispielsweise innerhalb oder nahe der Stadt Isfahan. Wichtige Einrichtungen liegen in Teheran. Und die Israelis haben etwas gemacht, was viele Iraner dann doch erschreckt. Sie haben nämlich das Personal des Atomprogramms, aber auch der iranischen Revolutionsgarden in ihren Privatwohnungen angegriffen. Und das hat natürlich dann bedeutet, dass es auch zivile Opfer in der Umgebung gab. Und gerade die ganz vielen Angriffe der Israelis in Teheran am zweiten, am dritten Tag der Offensive, die haben dazu geführt, dass jetzt viele Iraner doch sehr erschrocken sind. Die Konfrontation mit den Folgen eines modernen Krieges, mit der Feuerkraft der israelischen Luftwaffe, die ist doch für viele Iraner ein Schock. Wie sie das insgesamt sehen, wie sie diesen Konflikt sehen, das kann man natürlich von außen nur sehr schwer herausfinden. In der Opposition heißt es immer, dass nur 15 oder vielleicht 20% der Bevölkerung hinter dem Regime stehen. Ich würde sagen, sogar 15-20%. Ich gehe mal einmal davon aus, dass es im Iran immer noch ein gewisses Verständnis gibt für das israelische Vorgehen bei weiten Teilen der Bevölkerung. Aber je mehr Menschen sterben und je länger diese Angriffe dauern, desto größer wird auch die Wut auf Israel werden. Weil natürlich die Frage gestellt wird, was haben wir denn mit unserer Regierung, was haben wir mit den Mullahs, mit den Klerikern, mit den Revolutionsgarden zu tun? Wir wollten diesen Krieg nicht, aber wir müssen jetzt leiden.
Müssen wir Angst davor haben als Deutsche, dass dieser Konflikt auch nach Deutschland kommt? Weil man die jüdische Bevölkerung vielleicht in einem iranischen Gegenschlag auch hier in Deutschland treffen kann?
Ja, natürlich. Die Revolutionsgarden haben einen starken Geheimdienst, der im Ausland operiert. Der iranische Geheimdienst mit seinem eigenen Ministerium, der ist auch im Ausland unterwegs. Die Iraner haben zum Zwecke von Anschlägen in der westlichen Welt auch die Hisbollah in der Vergangenheit losgeschickt. Es gibt Strukturen in den USA, es gibt Strukturen in Westeuropa, in der gesamten Europäischen Union, in Griechenland, in Zypern beispielsweise, in Südostasien. Wenn der Konflikt noch etwas länger dauert und die iranische Führung weiter in die Defensive gerät, müssen wir davon ausgehen, dass es Anschläge geben könnte auf israelische Ziele weltweit und auf jüdische Ziele, wobei ich dann immer darauf hinweisen würde, dass in modernen Industriestaaten diese Gefahr ja ohnehin bekannt ist und die Gefahr von Anschlägen seit dem 7. Oktober 2023 ohnehin gewachsen ist.
Jetzt sind Sie ja schon länger im Geschäft und beobachten das eben auch in langen Linien, sei es vorher im politischen Betrieb, jetzt eher im Think Tank bei der Stiftung Wissenschaft und Politik. Haben Sie das Gefühl, das ist jetzt gerade noch mal eine Zeit, in der stärkere Eskalation stattfindet? Oder kommt uns das gerade nur so vor? Wissen Sie, was ich meine? Ich will einmal so den Kontext verstehen von, war das immer schon so schlimm, auch wenn sich die Frage ein bisschen naiv anhört?
Ja, ich glaube, es war immer schlimm, es war nur anders schlimm. Wenn ich mal auf die letzten...
auch nicht richtig beruhigend.
wenn ich so auf die Zeit im Nahen Osten, so seit Beginn meines Studiums vielleicht zurückschaue, dann hatten wir zunächst mal einmal den Kuwait-Krieg von 1990-91 mit 500.000 Amerikanern, die an den Golf verbracht wurden und einen wirklich großen Krieg dort gegen den Irak geführt haben. Der 11. September 2001 mit all den Folgen der Invasion in Afghanistan, vor allem aber mit dem Irak-Krieg. Auch da hatten wir es mit einer großen Auseinandersetzung zu tun. Ich glaube, dass das Neue ist, was wir jetzt sehen, dass nicht mehr die USA der Urheber sind. Und wir sind da in gewisser Weise am Ende einer Epoche angelangt. Das ist die Epoche der amerikanischen Hegemonie im Nahen Osten. Die beginnt mit dem Tankerkrieg von 1987, als die Amerikaner zum ersten Mal massiv mit Marinestreitkräften in der Region interveniert haben. Das geht dann über den Kuwait-Krieg, über den Irak bis hin nach Afghanistan und dem Kampf gegen den IS ab 2014. Und wir können nun so etwa seit 2008 deutlich beobachten, dass die USA sich nicht nur von diesen Kriegen in der weiteren Welt, sondern auch vom Nahen Osten verabschieden. Mhm. Das hat begonnen mit Barack Obama, der von diesem großen Schwenk nach Asien gesprochen hat. Pivot to Asia hat er das genannt. Das geht dann über Trump 45 bis über Biden bis Trump 47. Wir können seitdem beobachten, dass die USA sich von diesen Ereignissen im Nahen Osten distanzieren. Sie sind zwar weiterhin mit überlegenen Streitkräften präsent, aber ihre Hegemonie in der Region endet. Stattdessen gehen jetzt Regionalmächte daran, ihre eigenen Interessen durchzusetzen. Und das ist das ganz besonders Neue an der jetzigen Situation. Die USA stehen am Rand. Sie versuchen, sich nicht in diesen Krieg hineinziehen zu lassen. Stattdessen sehen wir da einen Krieg, in dem Regionalmächte dominieren. Israel gegen Iran. Es gibt andere Regionalmächte, die auch Krieg führen, allerdings in etwas kleinerem Maßstab. Die Türkei. Im Nordirak, in Syrien, im Kaukasus, in Libyen. Wir sehen Saudi-Arabien mit seinem Krieg im Jemen in der Vergangenheit. Ich glaube, das ist die Zukunft der nächsten Jahre. Und im Moment ist das ein großer Krieg deshalb, weil da zwei der drei wichtigsten Militärmächte der Region gegeneinander stehen. Aber ich denke, wir müssen befürchten, dass diese Regionalmächte-Auseinandersetzungen an Bedeutung zunehmen und die USA immer weiter versuchen werden, sich von diesem Kriegsschauplatz zu distanzieren. Viele mögen das für eine gute Nachricht halten, aber wenn man sich diesen Krieg hier anschaut und vielleicht auch die Auseinandersetzungen in Gaza oder im Libanon letztes Jahr, die kommende Auseinandersetzung zwischen der Türkei und Israel, dann kann einem schon Angst und Bange werden.
Das heißt aber auch, sowas wie ein Wunsch nach Frieden ist eigentlich naiv, oder?
Nein, der ist nicht, ja, vielleicht ist er naiv, aber der ist natürlich auch in der Region sehr, sehr weit verbreitet. Mhm. Nur eben, wer Frieden in der Region will, muss sich zunächst einmal vor seinen Nachbarn schützen. Das gilt für Israel gegenüber Iran, das gilt für die Türkei, das gilt für Saudi-Arabien. Da herrschen eben ganz andere Regeln. Und das ist auch Ja, eines meiner Probleme, das ich mit der deutschen Völkerrechtsdebatte habe, das ist alles schön und gut. Nur wenn der Gegner, sei es die Hamas, sei es die Hisbollah, sei es Iran, sich so überhaupt nicht an Völkerrecht hält, dann ist es sehr schwer, auch für einen Staat, der das vielleicht gerne will, da sich immer an die Regeln zu halten. Und das sollte man bei dieser Debatte immer mit bedenken. Es geht da um das Überleben von Menschen. Da versuchen im Moment Leute, ihren Frieden zu wahren gegen einen aggressiven Gegner und setzen dazu Mittel ein, die eben nicht immer ganz sauber sind.
Sagt Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, war diese Woche zu Gast beim NZZ-Machtspiel. Herr Steinberg, vielen Dank dafür.
Ich danke Ihnen, Herr Präger.
Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Brost-Stiftung. Jeden Donnerstag schauen wir auf das, was Deutschland bewegt. Wenn ihr uns sagen wollt, was wir gut oder was wir nicht so gut machen, dann könnt ihr das gerne machtspiel@nzz.de. Wer uns live sehen will, kann das übrigens auch. Am 3. Juli sind wir zum ersten Mal mit dem Live-Podcast in Essen. Benedikt Neff und ich werden da unter anderem auf der Bühne sein. Infos dazu findet ihr in den Shownotes. Noch mehr Iran haben wir diese Woche, vor allen Dingen auch historisch und mit dem Blick darauf in NZZ Geopolitik. Ich bin Sven Präger und wünsche euch jetzt erstmal eine gute Woche. Bis dann. Ciao.